Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Samurai. Außerhalb der japanischen Kultur gelten sie als furchtlose Kämpfer, im besten Fall für das Gute. 2017 öffnete in Berlin ein Samurai-Museum. Ab Sonntag im hippen Bezirk Mitte und nicht mehr im idyllischen Grunewald. Nikolaus Bernau, was genau waren die Samurai?
Nun, es gibt unterschiedliche Definitionen, was sie aus der heutigen Sicht waren. Nämlich, man könnte sagen, eine ziemlich üble Kriegerkaste, die sich 1185 an die Macht geputscht hat, nach entsetzlichen Bürgerkriegen, dann auch weiterhin Bürgerkriege über viele Jahrhunderte gemacht hat, diverse Dynastien in Amtieren ließ und dann 1868 mit einer Revolution von oben in Japan gestürzt wurde. Das ist die eine Perspektive. Es gibt aber auch die andere Perspektive, die der Sammler Peter Janssen, auf den eben dieses tolle Museum, und das ist wirklich ein tolles Museum, zurückgeht, die mir Peter Janssen erklärt hat.
Die Samurai-Kultur umfasst die gesamte japanische Kultur. Man muss verstehen, dass es ungefähr 700, 800 Jahre gedauert hat, bis man von wahren Samurai sprechen konnte. Das war Ende 1100. Und danach haben die Samurai endgültig die Macht übernommen. Die haben also Japan über 1500 Jahre geprägt, bis zur Meiji-Restauration 1876 und Japan sich dem Westen zugewandt und sich geöffnet hat.
Das ist eben genau die Angelegenheit. Die Samurai waren in Japan die herrschende Kaste. Es ist keine persönliche Entscheidung gewesen, Samurai zu werden. Man wurde als Samurai geboren. Es gab also sowohl Männer als auch Frauen, die zur Samurai-Kaste gehören. Die übernehmen ab 1185 die Macht und setzen vor allem dann, und das ist ganz entscheidend, am Ende des 16. Jahrhunderts durch, dass die Kaufleute, die Fischer und die Bauern ihre Waffen abgeben müssen. Das heißt, die hatten danach überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich gegen den Machtanspruch der Samurai-Kaste in irgendeiner Form zu wehren, weswegen es zum Beispiel in Japan auch keine freien Städte gegeben hat, mit Ausnahme von Nara. Das hatte so eine Art Status als freie Stadt, aber es gab eigentlich keine freien Städte, es gab keine freien Bauern, es gab keinen freien Fischer, sondern es gab alles unter dem Druck und unter der Herrschaft dieser speziellen Kaste, die sich vor allem mal definiert hat darüber, dass sie die Waffen tragen durfte.
Und was ist nun in den Räumen zu sehen, die durch den Rückzug des Kunstsammlers Thomas Olbricht frei geworden sind im hippen Berlin-Mitte?
Ja, das ist wirklich sehr hip. Also es ist ja immer noch direkt neben den Kunstwerken. Es ist an der Galerienstraße von Berlin, also der Auguststraße. Das ist schon sehr interessant, in diesem modernen Gebäude zu sehen, in einer großen Zentralhalle, die jetzt mit einer eigenen Empore gegliedert wurde, wie dort diese Sammlung inszeniert wurde. Es ist nämlich eine sehr umfangreiche Sammlung, entstanden seit den 1960er Jahren. Also Peter Janssen erzählte ganz begeistert noch, ja, er habe damals Karate-Unterricht genommen und habe dann sein erstes Schwert auf dem Flohmarkt auf der Straße des 17. Juni gekauft. Und dann hätte er eben irgendwann mal sein Büro dekorieren müssen. Janssen hat sein Vermögen im Immobilienhandel und in dem Geschäft mit Seniorenwohnungen gemacht und hätte eben für dieses Büro dann eine erste Rüstung gekauft. Die erste Rüstung von etwa 70, die jetzt dort zu sehen sind, was ungeheuer beeindruckend ist. Also diese Rüstungen aus Japan und diese Samurai-Rüstungen sind sehr prachtvoll gestaltet, sehr komplizierte kunsthandwerkliche Arbeiten auch. Sie sollen die Leute eigentlich auch schützen, aber sie sind vor allem mal wirklich ästhetisch gedacht, auch sehr interessant. Und dann eben die berühmten Schwerter, 160 Schwerter oder Schwertklingen, um es genau zu sagen, die dann ihre eigenen Montagen haben, dann noch ihren Schwertschmuck. Dann gibt es fantastische Helme zu sehen, die ja einfach total skurril sind, oft und auch vollkommen auf Schrecken erregen angelegt sind, aber nebenbei natürlich auch schützen sollen. Und das ist das Tolle in dem Museum. Man kriegt das doch mit, dass diese Sachen auch durchaus eine Funktion haben. Es gibt No-Masken. Nach Janssen sind das die, ist das Theaterspiel No eben ein spezielles Samurai-Theater gewesen. Es ist auch eine eigene Bühne extra aus Japan nach Deutschland und nach Berlin gebracht worden, die jetzt neu aufgebaut wurde. Dann Gewänder und Keramiken und was man sozusagen so und so in Ostasiatiker-Sammlungen findet. Aber es sind vor allem mal diese überwältigende Anzahl von Militaria.
Und wie steht es, Sie haben es gesagt, Samurai konnte auch eine Frau sein. Wie steht es um die Weiblichkeit in dieser Sammlung?
Es waren ja rein statistisch gesehen sogar ziemlich genau 50% der Samurai-Frauen. Und da muss man sagen, das ist ganz klar eine Riesenlücke, nämlich eine genau 50%-Lücke. Es gibt dann ganz am Ende, gibt es so einige Aspekte des weiblichen Lebens, dieser Oberschichtenkultur. Aber es ist ganz klar, Frauen spielen in dieser Ausstellung überhaupt gar keine Rolle. Das ist insofern sehr bedauerlich, weil das Leben der auch der Oberschicht-Samurai, der weiblichen Oberschicht-Samurai, eine ganz eigene Kultur entwickelt hat, mit einem ganz großen Kult zum Beispiel um Stoffzusammenstellungen, um die Kleidung, um die berühmten Kimonos, um die Möglichkeiten, wie kann man den Haushalt führen, wie kann man Kunstgewerbe einbinden, wie kann man Blumen ausstellen etc. Also es gibt eine ganz reiche Kultur der Samurai-Frauen, die allerdings wirklich in dieser Ausstellung keine große Rolle spielt. Andererseits muss man sagen, diese Ausstellung ist so und so insofern spannend, weil sie eine reine Oberschichtenkultur ausstellt. Also das reale Leben der Samurai, der allergrößten Teils der Samurai, spielt da gar keine Rolle. Das waren nämlich ganz kleine Beamte und Verwaltungsleute, Priester oft auch, die irgendwo in Dienst standen in dem Sinne. Das, was man dort sehen kann, ist Luxuskultur vom Allerfeinsten.
Keine Ausstellung mit Exponaten aus fremden Kulturen ohne die Frage, die Provenienzen sind sauber?
Die Provenienzen sind so nach dem, was Herr Janssen auch erzählt hat, absolut sauber. Das kann man auch wirklich ernst nehmen, denke ich. Und zwar aus einem einfachen Grund. Seit 1868, also seitdem die amerikanischen Schiffe die Öffnung von Japan zum Westen hin erzwungen haben, ist der Markt sehr schnell entstanden. Und zwar einfach deswegen, weil durch diese Revolution von oben, des Meiji-Kaisers, wurde die ganze Schicht, diese ganze Kaste der Samurai nach und nach enteignet und arbeitslos. Das heißt, diese teilweise sehr alten Familien mussten, um zu überleben, wesentliche Teile ihres Besitztums auf den Markt bringen. Gleichzeitig wurde durch die Wiener Weltausstellung 1870 Japan als Kunstland und als Kunstgewerbeland schlagartig berühmt. Mit diesen tollen Lackarbeiten, diesen wahnsinnigen Stoffen, eben auch mit diesen tollen Rüstungen. Seitdem gehören solche Rüstungen zu einem Standardbestand der Museen und eben diesen irrwitzigen Klingen und Metallarbeiten. Das heißt, es gab ganz schnell einen ganz großen Markt, vor allem in Amerika, aber auch in Europa. Es gab Kunsthändler, die auch zwischen Japan und zwischen Europa verhandelt haben, direkt auch Japaner. Das heißt, es gab einfach sehr, sehr viele Objekte, die legal auf den Markt gekommen sind. Und dieser Markt ist dann durch die Niederlage Japans nach dem Zweiten Weltkrieg, die ja quasi eine zweite Niederlage auch der Samurai-Kaste war, die zwar politisch entmachtet war, aber immer noch als sozialer Stand existierte. Und die haben eben nochmal unglaublich viele Objekte auf den Markt geschmissen. Und es gibt derzeit auch meines Wissens nach, und das wurde auch auf der Pressekonferenz heute bestätigt, keinerlei Forderungen zum Beispiel von Japan, Objekte zurückzugeben. Eher kauft man mal ab und zu eine Sache, aber an sich gibt es da wohl keine großen Probleme.
Wird dieses Museum eine Konkurrenz zum Berliner Humboldt-Forum?
Ganz klar, auf jeden Fall. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, es ist einfach ungeheuer schön und sehr lustvoll inszeniert. Es macht einfach Spaß, durch diese Ausstellung zu gehen. Das ist sehr klug ausgeleuchtet. Die Objekte sind auch sehr spannend und sind auch sehr schön. Und es gibt auch wirklich viel zu sehen. Also diese klassische Ausstellungstheorie, ja, zeigt doch weniger, dann werden die Leute nicht so überfrachtet. Die wird da genau umgekehrt. Der Sammler Peter Janssen hat sich entschlossen, möglichst viel zu zeigen, und damit kann man eben auch wirklich was sehen. Das ist das eine. Das andere, und ich glaube, das ist fast noch wichtiger, und das wird für das Humboldt-Forum auf jeden Fall ein großes Problem, dort wird natürlich jetzt das ganz klassische Bild von Japan gezeigt. Eine reine Männerkultur, eine Kultur der Gewalttätigkeit, eine Kultur der kultivierten Gewalttätigkeit, also bis hin zum Seppuku, also diesem ritualisierten Selbstmord, der tollen Waffen und der gewalttätigen Geräte. Das ist genau das, was wir alles aus Mangas oder aus Filmen, aus Romanen etc. wunderbar kennen. Während das Humboldt-Forum ist natürlich gezwungen, so ein bisschen differenzierter darüber nachzudenken. Es ist eben keine Privatsammlung. Also man kann jetzt wirklich schon vorhersagen, das Humboldt-Forum wird durch dieses Samurai-Museum schwer unter Druck kommen.
Sagt Nikolaus Berner über das Samurai-Museum in Berlin. Am Sonntag wird es eröffnet.